das bremst quasi die Cholesterinbildung in der Leber, ne? Körper stellt weniger her.
Also diese Herz-Kreislauf-Erkrankung, die du angesprochen hast, das ist einfach die häufigste Todesursache bei uns in Deutschland und auch sonst in der westlichen Welt. Weil nämlich je länger man das Medikament nimmt, umso mehr profitiert man davon.
Muss man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen. Ne? Der Arzt möchte ja, dass der Patient länger und besser lebt.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, um die Statine, Cholesterinsenker und mögliche Unverträglichkeiten. Ich freue mich übrigens besonders, dass ich meine Kollegin Dr. Paulina Stürzebecher heute begrüßen darf als Gesprächspartner. Sie arbeitet in der Kardiologie dort und ist seit vielen, vielen Jahren in der Lipidambulanz, also in der Fettstoffwechselambulanz, dort tätig, bringt also einen großen Erfahrungsschatz vom Nachbarn Leipzig mit. Und ich sitze ja nebenan in Dresden an der Universitätsklinik und bin hier auch 20 Jahre in dieser Fettstoffwechselambulanz. Und wir wollen einfach ein bisschen unsere Erfahrungen, die wir über die vielen Jahre gesammelt haben, mit Ihnen teilen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das ein ganz tolles Projekt und ich freue mich sehr, dass wir heute das wichtige Thema der Statine bearbeiten dürfen.
Wunderbar, Frau Lina. Ja, Statine. 8 bis 9 Millionen Patienten in Deutschland nehmen ja Statine, ne? Aber was ist denn das überhaupt, ein Statin?
Ja, Statine sind Medikamente zur Cholesterinsenkung. Cholesterine werden in der Leber hergestellt. Es ist auch essentiell, dass wir Cholesterin im Blut haben. Deswegen ist das ein physiologischer Prozess, diese Bildung. Und wenn wir aber zu viel Cholesterin im Blut haben, ist das problematisch. Und dieses Medikament greift quasi auf das wichtigste Enzym in diesem Prozess der Cholesterinbildung ein, sodass weniger Cholesterin hergestellt wird. Und das ist schon ganz bemerkenswert, dass wir mit den modernen Statinen wirklich nur mit einem Medikament ca. 50% des schlechten Cholesterins, dem sogenannten Low-Density-Lipoprotein, dem LDL-Cholesterin, senken können.
Ja, das ist ja ganz enorm. Also das bremst quasi die Cholesterinbildung in der Leber, ne? Körper stellt weniger her, quasi,
so
einfach
gesagt,
oder?
So ist es, genau.
Oder?
Und zusätzlich werden dann auch noch mehr Cholesterinrezeptoren auf den Zellen hergestellt, sodass auch noch mehr aus dem Blut aufgenommen wird. Also wir haben diese Prozesse direkt in der Leber, dann haben wir die Prozesse auf den Zelloberflächen und wir haben auch noch Prozesse zu den Plaqueablagerungen, die nämlich stabilisiert werden. Aber das ist quasi schon die Überleitung für dich, Uli.
Da hast du recht.
Das ist denn das Cholesterin senken?
Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Ne? Also dass von diesen Ablagerungen im Gefäß, den Verkalkungen, dass da diese Kappe, die drauf ist, dass die stabilisiert wird und nicht so leicht aufreißen kann. Weil Herzinfarkt und Schlaganfall entstehen ja oft, wenn diese, das weißt du als Kardiologin am besten, wenn diese Kappen aufreißen und dann wie ein Wurfgeschoss quasi das Gefäß akut verstopfen. Und das, wie du jetzt schon angerissen hast, senken sie also nicht nur allein das Cholesterin, sondern haben viele gute Zusatzeffekte. Und wir nehmen sie, um diese Arterioskleroseentstehung und auch die Weiterentwicklung, wenn so eine Gefäßverkalkung schon da ist, zu stoppen und damit Herzinfarkt, Schlaganfall und Beinarterienverschluss möglichst zu vermeiden. Und vielleicht ein was man verstehen muss, ohne Cholesterin kein Plaque, ne? Also das heißt, Plaque ist ja diese Ablagerung. Also wenn man diese Ablagerungen aufschneidet, findet man Cholesterin da drin. Ne? Also das ist das, wenn es zu viel im Blut rumschwimmt, was sich im Gefäß ablagert und es dann verstopfen kann. Und da gegen all diese Prozesse wirken die Statine entgegen.
Ist das denn häufig so eine Ablagerung in den Gefäßen?
Das kann tatsächlich häufig sein. Und je mehr Risikofaktoren man hat, desto höher ist das Risiko dafür. Also Risikofaktoren sind ja neben dem Cholesterin, wenn man zum Beispiel ein Lipoprotein klein a noch hat, worüber wir ja auch schon gepodcastet haben, oder noch ein Diabetes, eine Zuckerkrankheit hat, vielleicht eine Adipositas hat, einen Bewegungsmangel hat. Ganz wichtiger Punkt, Rauchen. Rauchen
genau.
Führt ganz massiv zu diesen Ablagerungen. Aber auch dazu haben wir ja extra Themen in dieser Podcast-Reihe. Sag mal, und warum kann ich mich nicht einfach nur gesund ernähren? Warum reicht denn das nicht? Warum kommt denn der Arzt oft mit so einem Statin um die Ecke?
Also diese Herz-Kreislauf-Erkrankung, die du angesprochen hast, das ist einfach die häufigste Todesursache bei uns in Deutschland und auch sonst in der westlichen Welt. Das heißt, wir haben da echt, wir müssen da was tun. Und gesunde Ernährung ist immer wichtig. Das ist immer die Basis, einen guten Lebensstil zu haben, dass man sich bewegt, dass man nicht aus der Fritteuse lebt. Man muss bei den bei den Fettstoffwechselstörungen unterscheiden, welche Fraktion erhöht ist. Wenn man jetzt die Triglyceride, also die Fettsäuren erhöht hat, da hat man sehr viel Einfluss durch die Ernährung. Beim Cholesterin dagegen weniger. Und dieses schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin, ist hauptsächlich genetisch determiniert, wie viel davon die Leber herstellt. Das heißt, wenn man sich wirklich versucht, sehr, sehr cholesterin- und fettarm zu ernähren, dann haben wir da schon einen gewissen Spielraum, je nachdem, wie ungesund man sich auch davor ernährt hat. Also meistens so 5-10% kann man da Senkung erreichen. Aber wenn wir vorbeugen wollen oder wenn vielleicht schon Verkalkungen da sind, dann möchten wir das Cholesterin nochmal deutlich strenger senken, reicht das einfach nicht aus.
Hast ja ganz wichtige Punkte gesagt, ne? Also Triglyceride, wie du gesagt hast, kann man ja ganz oft mit dem Lebensstil und auch Diabetes übrigens, da kann man ja auch extrem viel machen bei der Zuckerkrankheit, ne? Also da Ernährung und Bewegung ganz, ganz, ganz effektiv, dass es gar nicht erst ausbricht oder dann, dass man damit dann die Werte auch gut senken kann. Und das hast du so schön gesagt mit der Fritteuse, ne? Weil wenn man sich jetzt tatsächlich grob gesagt aus der Fritteuse ernährt, dann kann man natürlich durch eine Ernährungsumstellung ein bisschen mehr schaffen, als wenn man sich ohnehin schon einigermaßen vernünftig ernährt und dann halt im Schnitt diese 10% nur. Ne? Aber trotzdem ist es, wie du gesagt hast, natürlich sehr wichtig. Vielleicht sollte man an der Stelle auch noch sagen, das ist ja so eine grobe Faustregel, dass die Leber, also dass wir selber ungefähr 80% des Cholesterins selber herstellen und nur ungefähr 20% über die Nahrung aufnehmen. Das hilft vielleicht auch ein bisschen für das Verständnis noch, oder?
Ja, das ist so eindrücklich, wenn man sich das vor Augen führt, ja.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt Patient bin, liebe Frau Lina, und ich soll ein Statin nehmen und schaffe vielleicht mal, jetzt versuchen wir sowohl für die Ost- als auch für die Westler zu sprechen. Wir müssen leider da immer zwei Einheiten sagen, weil wir sind zwar vereint, aber da drin leider noch nicht in Deutschland. Also wenn ich 1 Millimol pro Liter oder 40 Milligramm pro Deziliter mein böses Cholesterin senke, was kann ich denn da so erreichen?
Ganz schön viel, würde ich sagen. Man kann das Risiko für Herzinfarkt, auch Tod durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder dass eine Katheterbehandlung per Stent notwendig ist, um ca. 20-25% pro Jahr senken. Dieses pro Jahr ist ganz wichtig, weil nämlich je länger man das Medikament nimmt, umso mehr profitiert man davon. Also zu sagen, ja Mensch, dann nehme ich jetzt das Statin noch mal irgendwie 3 Monate und dann setze ich es aber wieder ab. Da profitiert man bei weitem, also profitiert man letztlich kaum davon. Wenn man das 30 Jahre einnimmt, hat man eine sehr, sehr gute Risikoreduktion.
Da hast du gerade was ganz, ganz Wichtiges im Nebensatz gesagt, weil das fragen mich ganz oft Patienten. Wenn dann gute Werte sind, kann ich das dann absetzen? Und dann hat man ja genau das Problem, in dem Moment, wo ich es absetze, da wirkt es nicht mehr und dann geht der Wert ja wieder hoch und dann gibt es sogar ein hohes Herzinfarktrisiko. Also gerade wenn man schon einen Infarkt hatte, setzt das Statin einfach ab, hat man ganz hohes Risiko, dass man wieder einkriegt, richtig?
Genau, also es gibt auch Fälle, da kommen wir, denke ich, später nochmal drauf zurück, wo es tatsächlich notwendig ist, das Statin mal abzusetzen.
Richtig.
Also, dass man da jetzt keine Angst dann davor hat, wenn das medizinisch indiziert ist. Aber einfach so ohne Grund ein Statin abzusetzen, ist nicht zu empfehlen. Das Risiko steigt wieder an. Und auch in dem Zusammenhang finde ich ganz wichtig, dass auch die Älteren davon profitieren. Also zu sagen, einem 70-Jährigen, da setze ich, oder 75-Jährigen, setze ich einmal mal das Statin ab. Hat ja vielleicht nicht mehr so eine hohe Lebenserwartung. So, was soll jetzt in den nächsten 20 Jahren noch passieren? Hat man in Studien gesehen, dass die ein 30% höheres Risiko dann eben für Herzinfarkt und Schlaganfall haben. Also das, was du angesprochen hast, gilt auch für die ältere Bevölkerung.
Wichtiger Punkt. Dazu haben wir übrigens auch einen extra Podcast aufgenommen zu den Älteren.
Ja, ihr seid ja großartig.
Weil das ja oft so eine viel brennende Frage ist. Und sag mal, was du jetzt gerade zitiert hast mit diesen schönen 20-25-prozentigen Senkungen. An wie vielen Leuten ist denn das so geguckt worden?
Ja, das ist ganz wichtig, weil wir tatsächlich zu Statinen eine hervorragende Datenbasis haben. Also es gibt kaum ein Medikament, was so gut über lange Zeit untersucht wurde. Und diese spezielle, also diese Daten, die du jetzt angesprochen hast, sind aus 5 Jahre von 170.000 Patienten erhoben worden. Also das alleine ist schon viel. Statine sind aber seit den 90er Jahren schon auf dem Markt. Also wir haben wirklich sehr lange, sehr viel Erfahrung und sehr viele Patienten in Studienjahren sozusagen, die man kumulativ betrachten kann. Also da gibt es wenig Lücken.
Absolut, auch da hast du wieder was ganz Wichtiges gesagt, ne? Wie jahrzehntelange Erfahrung, also viele Medikamente haben wir ja einfach noch nicht so lange und dann auch nicht so viel Feeling für, wie für die Statine, aber und was du gerade gesagt hast, 170.000, muss man sich mal vorstellen, in nur 5 Jahren, also das sind wirklich Riesendatenmengen, die uns zu diesen Schlüssen, die wir hier versuchen zu erläutern,
ja, da bringen. Ist kein Ramipril so gut untersucht worden oder,
das
oder
stimmt.
So.
Wahnsinn, ne?
Ja, was, also wie kann ich jetzt diesen Nutzen der Statine nochmal genauer mir anschauen? Also von was hängt der ab?
Ja, das ist ja auch eine wichtige Frage. Also wie sehr kann ich persönlich als einzelner Mensch davon profitieren? Und das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz von uns Fettstoffwechselexperten, uns das immer zu überlegen für jeden Einzelnen. Der Benefit ist prinzipiell größer bei 4 Punkten. Erstens ist es abhängig, wie hoch mein eigenes persönliches Herz-Kreislauf-Risiko ist. Und das hängt eben ab von wie viele Risikofaktoren ich habe, so wie wir es vorhin schon angesprochen haben. Und generell, je höher mein Grundrisiko ist, desto höher ist logischerweise auch der Nutzen der Senkung. Ja, also da kann ich entsprechend mehr erreichen. Dann ist es zweitens abhängig von der Dauer der Senkung. Das hattest du vorhin schon angesprochen. Das heißt, je früher wir beginnen, desto höher ist der Schutz. Bei den Rauchern ist es ja schon ganz gut bekannt. Ich denke auch bei den Patienten, da hat jeder schon mal dieses Pack-Years gehört, also wie viel Packungen pro Jahr über wie viele Jahre geraucht worden ist. Und je mehr, desto mehr Last liegt auf einem. Und so gibt es auch beim Cholesterin als sogenannte Cholesterinjahre. Also je mehr Jahre, je höher der Wert war, desto höher das Risiko und desto höher dann aber auch der mögliche Benefit wieder durch die Senkung. Und je früher ich anfange, desto besser. Da gibt es ja so einen schönen englischen Spruch, Paulina, ne? The earlier, the better, sagen wir da
immer.
Ach so,
ne? Ja, genau.
Ja, ja. Drittens ist abhängig vom Ausmaß der LDL-Senkung, also wie viel ich schaffen kann. Je weiter ich runtersenken kann, desto mehr Nutzen habe ich. Da kommt auch wieder so ein schöner Spruch, ne? The lower, the better. Mhm. Und viertens ist es abhängig vom Ausgangs-LDL. Das heißt, je höher mein Ausgangswert ist, desto mehr Risiko habe ich ja und desto mehr Benefit kann ich dann auch wieder durch die Senkung erzielen. Das ist, glaube ich, so wichtig für die Menschen mal zu verstehen, was wir Ärzte uns überlegen, wie wir versuchen, unsere Patienten einzukategorisieren und festzulegen, wie weit wir versuchen, runterzukommen, um sie halt maximal zu schützen vor Herzinfarkt und Schlaganfall und das Leben möglichst zu verlängern. Das ist ja immer unser Ziel und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen. Ne? Der Arzt möchte ja, dass der Patient länger und besser lebt und auf gar keinen Fall ihm irgendwelche Medikamente geben, um Nebenwirkungen rauszuprovozieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, oder?
Genau, es geht um Lebensqualität und um Gesundheitsbewusstsein. Also die vorbeugende Medizin ist manchmal, finde ich, so ein bisschen schwierig einzuordnen, weil man ja auch die Ereignisse, die man vielleicht verhindert hat, nicht spürt. Also wie bei einer Impfung denkt man sich ja nicht jeden Tag wieder, wow, heute habe ich wieder keine Masern bekommen, sondern man nimmt das so hin.
Ja.
Und Cholesterin tut ja nicht weh. Aber die Effekte merkt man dann halt irgendwann im höheren Alter. Und wenn man vorgebeugt hat, dann spürt man eben nicht den Herzinfarkt. Und dann ist es manchmal schwierig, für sich also eine Rückmeldung zu kriegen. Ne? Ist das jetzt notwendig oder nicht? Aber die vorbeugende Medizin, dass eben das gar nicht erst entsteht, das ist eigentlich der heilige Gral in der Medizin. Und deswegen finde ich das so wichtig, das Thema.
Da sagst du auch was ganz, ganz Wichtiges. Also weder das Cholesterin noch der Diabetes tut weh, noch der Bluthochdruck tut weh. Ich sag immer, bis zu spät ist, dann tut es ja richtig weh. Ne? Also
genau,
wenn dann
richtig.
So ein Herzinfarkt oder Schlaganfall da ist, tut es richtig weh, aber das ist eben zu spät. Und wir wollen dieses richtig Wehtun vermeiden, indem wir früh einsetzen. Ne? Tja, und das haben wir so schön erläutert. Je niedriger, desto besser und desto mehr Schutz haben wir. Aber wie ist denn das, Paulina? Brauchen wir das Cholesterin nicht im Körper? Das fragen uns doch ganz oft Patienten. Brauchen wir das nicht?
Ja, Cholesterin brauchen wir auch. Deswegen stellt es der Körper ja auch her. Also das ist ja in der Natur meistens so, dass wenn was physiologisch vorhanden ist, dann braucht man es auch. Also zum Beispiel für die Zellwände. Jede Zelle besteht aus Cholesterin. Für die Verdauung brauchen wir das durch die Gallensäuren. Hormone werden daraus hergestellt. Auch Vitamin D wird daraus gebildet. Es ist aber so, dass wir eigentlich gar nicht so viel Cholesterin brauchen, um all diese körpereigenen Prozesse unterhalten zu können. Außerdem kann jede Körperzelle Cholesterin herstellen. Und gerade auch das Hirn hat nochmal einen eigenen Cholesterinstoffwechsel abgetrennt vom Körper, was auch nochmal eine wichtige Info ist. Und dadurch ist dieses zu niedrige Cholesterin bisher eigentlich kein, also hat man nicht eigentlich, sondern man hat bisher in keiner Studie ein Signal gesehen in Bezug auf Sicherheit, dass es ein zu niedriges Cholesterin gibt. Und diese ganz neuen Medikamente, die wir vielleicht später noch kurz anreißen werden, PCSK9-Inhibitoren heißen, die können wirklich sehr, sehr niedrig also sehr, sehr niedrige Cholesterinwerte erreichen. Und da gab es keinen Anhalt für irgendeine chronische Erkrankung, die dadurch befördert werden würde. Deswegen, wir haben zwar das hohe Risiko durch zu viel Cholesterin, aber im Gegenzug dazu kein Risiko durch zu niedriges Cholesterin.
Ganz wichtige Punkte, weil du gerade diese neuen Medikamente angesprochen hast. Da hat man ja genau das, was du gerade erklärt hast, sogar genau gemessen. Da hat man zum Beispiel die Hormone, also oft haben ja die Patienten Angst, dass sie vielleicht zu wenig Hormone haben, wenn sie das Cholesterin für die Hormonbildung brauchen. Aber das hat man sich genau angeschaut und da gab es überhaupt keine Verminderung der Hormone, wenn man das gemessen hat. Obwohl das Cholesterin, was ist ja auch nochmal wichtig zu wissen, im Blut ja gemessen wird, ne? Und die Zellen selber können ja dann wieder bilden, wie du richtig erklärt hast. Jeder Einzelne. Also der Körper ist ja eigentlich hochintelligent, ne?
Absolut.
Also können wir so schnell.
Meisterwerk.
Genau, ist ein absolutes Meisterwerk. Und das mit dem Gehirn ist ja ganz, ganz wichtig. Wir kommen ja später noch zu deiner Demenzfrage. Also keine Sorge, ne? Jede Hirnzelle macht sein eigenes Cholesterin. Das ist ganz faszinierend eigentlich.
Ja. Und es gibt ja auch genetische Störungen, also sehr selten, aber wo Leute tatsächlich ein sehr niedriges Cholesterin haben und die haben dadurch ja auch keinen Nachteil sozusagen.
Absolut.
Sondern eher den Vorteil, dass sie halt keine Gefäßverkalkungen kriegen.
Und keine Herzinfarkte, ja.
Ja, genau. Gut, also Statine können das Leben verlängern, Herzinfarkt, Schlaganfall verhindern, ist doch, können wir jetzt ja sagen, alles ganz rosa-rot. Jetzt müssen wir aber nochmal Tacheles reden. Was ist denn mit den Nebenwirkungen, Uli? Wie schaut es da aus? Wenn ich das google, da wird einem ja ganz schlecht.
Oh, um Gottes Willen, du hast recht. Extrem wichtiges Thema. Und hast du dir mal so einen Beipackzettel durchgelesen, Paulina?
Da steht alles drauf.
Also wenn ich als Patient diesen Beipackzettel lesen würde und nicht was wüsste, ich würde es wahrscheinlich verbrennen alles. Und aus dem Grund wollen wir so ein bisschen das jetzt besprechen hier, um das einzuordnen. Also das erste Wichtigste, was man wissen muss, ein Arzt setzt immer ein Statin nur dann an, wenn er denkt, dass der mögliche Nutzen möglichen Nebenwirkungen überwiegt. Also das ist so ein ganz großer Grundsatz in der Medizin. Kein Arzt ist verrückt nach Medikamenten ansetzen. Wir im Gegenteil, wir haben sogar so eine Regel, nur so viel wie nötig. Aber so viel wie nötig sollte man dann eben auch tun. Das heißt, nur wenn wir glauben, der Nutzen überwiegt, dann setzen wir an. Und das nächste ist, wir passen gut auf unsere Patienten während der Behandlung. Also das macht ihr wahrscheinlich wie wir. Nachdem ein Statin angesetzt wird, 6 Wochen danach, kommt eine Laborkontrolle, guckt man, geht es dem Patienten gut, guckt sich die Leberwerte, die Nierenwerte an, die Muskelwerte, die Zuckerwerte und guckt, wie es Befinden ist. Also das heißt, es ist ja keine blinde Therapie, sondern man beobachtet das Ganze sehr, sehr genau. Und jetzt wollen wir aber so ein bisschen die Befürchtungen, die wir am häufigsten aus unseren Ambulanzen kennen, im Einzelnen durchgehen. Also was Patienten oft fragen, Paulina, wir haben es ja gerade eigentlich schon fast erklärt, aber nochmal als eindeutige Antwort, führen Statine zur Demenz? Wird man dumm dadurch?
Genau, das ist eben die Angst, die dahinter ist, dass das Hirn ja ganz viel oder Hirngewebe generell viel aus Cholesterin besteht, wenn man da jetzt das Cholesterin rausnimmt, dass dann das Hirngewebe nicht mehr adäquat funktionieren kann und damit Demenz entsteht. Und da können wir auf diese hervorragende Studienlage, die wir vorhin schon angesprochen haben, zurückgreifen. Wir haben da auch eine Meta-Analyse von 25.000 Patienten, die mindestens 3,5 Jahre auch nachverfolgt wurden. Und da hat sich zum Beispiel gar kein Unterschied gezeigt mit Statinen und Demenz. Und auch in anderen Analysen, die die kognitive Funktion sehr genau untersucht haben, ist wirklich das, also die Odds Ratio, da wird immer das Risiko in den Studien statistisch dargestellt, ist genau auf dem Nullpunkt. Also nichts, zeigt sich kein erhöhtes Risiko. Es ist sogar andersrum zu sehen, dass wenn die Gefäße im Hirn besser durchblutet sind, also weniger Ablagerung haben, dass das Demenz vorbeugen kann. Weil ein Großteil der Demenzen sind vaskuläre Demenzen.
Also Gefäßverkalkung quasi, ne?
Richtig, im Hirn, genau. Und die können wir ja wieder vorbeugen. Und für sowas wie Alzheimer oder seltene Demenzen, wie für eine frontotemporale Demenz, das sind auch die Pathomechanismen einfach nicht genau verstanden. Es gibt kein Sicherheitssignal, dass da Statine in irgendeiner Weise das verschlechtern könnten.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast. Und du hattest ja vorhin den Bogen zu den neuen Medikamenten auch schon gespannt. Mhm. Und da hast du ja auch schon gesagt, dass wir da mit dem Cholesterin ganz, ganz runterkommen. Die haben Patienten manchmal ja sogar 0, irgendwas Werte gehabt. Und da hat man auch ganz genau die Hirnfunktion sich nochmal angeschaut. Über genau. Jahre, da kamen ja gerade die Verlängerungsdaten zu auch raus. Mhm. Und das war ja sehr, sehr genau untersucht, was ich gut fand. Da gab es ja die Dreierkombination, zum einen subjektives Empfinden des Patienten, subjektives Empfinden des Arztes, ob man halt selber den Eindruck hat, man wird vergesslicher oder hat Wortfindungsstörungen oder funktioniert nicht mehr so richtig. Und drittens standardisierte Tests, wo man richtig das alles standardisiert abgetestet hat. Und da gab es überhaupt keine Verschlechterung durch niedriges Cholesterin, gar nicht.
Ja.
Genau.
Was ja sehr beruhigend ist.
Total.
Als Arzt sozusagen, ne?
Absolut. Genau.
Wo es aber tatsächlich ein bisschen ein eventuell erhöhtes Risiko gibt, ist beim Diabetes, oder? Was sagst du als Diabetologin?
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also die Zuckerstoffwechsellage können manche, besonders die sehr gut wirksamen Statine, marginal verschlechtern. Und zwar vor allem dann, wenn eine Neigung dazu genetisch, also erblich sowieso da ist. Also ein junger, schlanker Mensch wie du, der keinen Diabetes in der Familie hat, da würde ich überhaupt gar nicht sowas erwarten, dass du da plötzlich einen Diabetes bekommst. Wenn ich aber eine andere Kollegin angucke, die so ein bisschen kräftiger ist, wo Mama und Papa Diabetes haben und die sich sowieso wenig bewegt und schlecht ernährt und schon so grenzwertige Zuckerwerte ohnehin hat, wenn die jetzt ein Statin nehmen würde, hätte sie ein Risiko, dass diese sowieso grenzwertigen Werte nochmal ansteigen. Aber dann ist es umso wichtiger, dass man dann sein Herz-Kreislauf-Risiko wieder minimiert, weil sobald der Zucker dann weiter ansteigt, dann hat man wieder einen Benefit durch diese Statinsenkung. Und natürlich gekoppelt unbedingt in dem Fall mit körperlicher Aktivität und Gewichtsnormalisierung und Diät. Also insgesamt ist es klinisch jetzt nicht relevant, diese kleine Erhöhung, die da möglicherweise bei denen, die erblich belastet sind, nochmal als i-Tüpfelchen dazukommen kann. Also da muss man sich als Normalbürger jetzt keine Sorgen machen.
Weil der Nutzen einfach höher ist als,
deutlich höher.
Als das Risiko, ne?
Genau, und das Risiko sehr gering und wirklich nur kleine Veränderungen möglicherweise da sind. Aber eine andere Frage, die viele Patienten beschäftigt, Paulina, machen Sie Krebs?
Ja, Demenz und Krebs, das sind ja so die großen Angstkrankheiten, sag ich mal, in unserer Gesellschaft. Und auch da gibt es keinen Anhalt dafür, also ein ganz klares Nein. Man hat sehr viel verschiedene Tumorarten sich da auch angeschaut und in großen Studien über lange Zeit beobachtet, Meta-Analysen daraus gebildet, die das dann auch wirklich, also wirklich valide Aussagen treffen können, und es gibt keinen Anhalt. Also einfach nein. Kurz und bündig.
Ja. Jetzt haben wir mehrfach das Wort Meta-Analyse schon so fluffig hier eingestreut, ne?
Sollten wir
vielleicht kurz erklären, dass sozusagen da viele Studien in einen Topf geworfen werden und zusammen ausgewertet werden. Das hat immer den Charme, dass man besonders große Patientenzahlen hat, ne? Und damit dann ganz gut eine Aussage treffen können. Und so wie du es jetzt gerade bei den Tumoren erwähnt hast, wir haben ja auch so verschiedene Papiere unterschiedlicher Qualität. Und das, was du jetzt gerade zitiert hast, war ja im Lancet, das ist so eins der besten Journale, wo wirklich nur die allerbesten Studien reinkommen. Das heißt, da kann man sich auch verlassen, dass das wird von vielen geprüft, ob das dann auch valide ist.
Mhm.
Und das sind dann wirklich verlässliche Ergebnisse, muss man sagen, ne?
Ja.
Genau. Aber sag mal, Paulina, wie ist es denn mit Leber und Niere und Statinen?
Ja, Statine werden in der Leber hergestellt, Cholesterin wird in der Leber hergestellt,
genau.
Wie ich eingangs gesagt hatte. Das heißt, Statine wirken auch auf die Leber. Dass aber wirklich schwere Leberschäden durch eine Statineinnahme entstehen, ist äußerst selten. Also man hat da eher... ist da so ein Bereich von Case Reports und die kausale Assoziation ist da nicht sicher. Andersrum ist es so, dass oft Leute etwas erhöhte Leberwerte haben, weil sie bereits eine Verfettung der Leber haben. Und Statine können da eher dann positiv sein oder, falls die Triglyceride auch erhöht sind, eben die Lebensstilumstellung. Deswegen tun die großen Gesellschaften eigentlich auch routinemäßige Kontrollen der Leberwerte nach der initialen Kontrolle nach 6 Wochen, die du schon angesprochen hast, gar nicht mehr empfehlen, weil sie sagen, das Risiko, dass man fälschlicherweise das Statin absetzt, weil man befürchtet, es könnte doch was an den Leberwerten haben, höher ist als das Risiko, dass wirklich das Statin an der Leber was quasi verschlechtert.
Absolut, ja.
Genau.
Also da, wo wir es dann noch mitmachen, wenn wir jetzt so auf Hochdosis-Statine gehen, dann kontrollieren wir es dann meistens aus Sicherheit einfach nochmal,
genau.
Um sicher zu gehen. Aber ansonsten absolut, wie du sagst, ne? Und Fettleberpatienten, die du gerade angesprochen hast, haben ja, was nicht jedem klar ist, auch ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko wieder, ne? Also die haben ja wieder ein hohes Risiko für Herzinfarkt und deswegen hilft denen so sehr dann das Statin, ne? Und was ist mit der Niere?
Mit der Niere gibt es zu beachten, dass es wie bei Rosuvastatin, das ist, wenn die Niere deutlich eingeschränkt ist und es wird über die Niere ausgeschieden, muss man da mit der Dosierung so ein bisschen das anpassen. Es verschlechtert aber nicht die Nierenfunktion. Im Gegenteil ist es sogar so, dass Patienten, die eine chronische Nierenfunktionseinschränkung haben, ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben. Das heißt, gerade von der strengen Einstellung der kardiovaskulären Risikofaktoren profitieren. Und eine Studie gibt es, die Atorvastatin nach Nierentransplantation untersucht hat. Und da hatten die Patienten sogar ein verbessertes Outcome mit einer geringeren Mortalität.
Also geringeren Sterblichkeit.
Genau. Ja, danke fürs Korrigieren.
Nur übersetzen, nicht korrigieren.
Ja, übersetzen, genau, ja.
Das haben wir Ärzte nämlich auch an sich, an uns, dass wir unsere Wörter immer so
absolut
selbstverständlich rauswürfeln. Und viele verstehen es ja auch, ne? Genau. Tja, Paulina, jetzt wollen wir ja zusammen nochmal so ein bisschen das Thema Schlaflosigkeit diskutieren, weil das, glaube ich, in unseren beiden Fettstoffwechselambulanzen häufig gefragt wird,
oder? Genau, oder Haarausfall oder so unspezifische Beschwerden, ne?
Oder Kopfschmerzen. Und da wollten wir so ein bisschen Ihnen mal die Sicht geben, wie solche Beipackzettel entstehen und wie was so in Studien ist. Also wir sind ja beide an Universitäten tätig, sodass wir auch an Studien zu neuen Medikamenten teilnehmen. Und da ist es ja so, Paulina, ne, dass wenn der Patient jetzt zu uns kommt und sagt, er hat Kopfschmerzen, wir versuchen müssen, oder Schlaflosigkeit versuchen müssen, das einzuordnen.
Bisschen.
Hängt das jetzt ursächlich mit dem Studienmedikament zusammen oder gibt es eine andere Ursache? Und das ist extrem schwer einzuordnen, weil das sind Symptome, die so häufig sind und so viele Ursachen haben können. Also gerade Schlaflosigkeit haben wir auch manchmal, ne? Also
ja,
wenn
durchaus.
Wir haben, entweder wir haben zu hart gearbeitet oder hatten Nachtdienst, sind im anderen Rhythmus oder uns macht irgendwas Sorgen. Was auch immer die Sorge sein mag, bewusst oder unbewusst, und schon gibt es eine Schlaflosigkeit. Und deswegen ist das, finde ich, wahnsinnig schwer einzuordnen. Aber als Studienarzt, also wird dir auch so gehen, immer im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn man sich jetzt nicht ganz sicher ist, könnte das doch ursächlich sein. Im Zweifelsfall sagt man, ja, könnte sein. Und schwuppdiwupp landet das dann, wenn das oft genug gemeldet wurde, dann im Beipackzettel. Also das muss man, glaube ich, so ein bisschen verstehen, oder?
Ja, absolut. Es gibt eben leider keinen Test, den man da machen kann. Also wir können nicht einfach eine Blutuntersuchung machen und sagen, ja, die Schlaflosigkeit liegt am Statin oder an dem anderen Medikament. Ja, sondern das ergibt sich dann aus dem Gespräch mit dem Patienten. Und ich, genau, finde es auch wichtig, da den Beipackzettel deswegen mit einem gewissen Abstand, sag ich mal, zu lesen, zu sagen, gut, das ist beobachtet worden. Gut, so, Punkt. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass eine kausale, also eine ursächliche Assoziation der Beschwerden mit dem Studienmedikament wirklich vorhanden sind.
Richtig. Also ich glaube, das ist einfach wichtig zu beachten. Tja, und jetzt kommen wir aber noch zum ganz wichtigen Thema, was, glaube ich, den meisten unserer Patienten am meisten unter den Nägeln brennt und was über das ganze Internet verbreitet ist. Was ist mit Muskelschmerzen, mit Muskelbeschwerden, mit Muskelkrämpfen, mit was ist damit an Statinen?
Das ist tatsächlich etwas, was, also anders angefangen, Muskelbeschwerden können unter Statinen auftreten. Das ist tatsächlich so. Man muss hier unterscheiden zwischen der schweren Muskelzersetzung, einer Rhabdomyolyse, und den, ja, so einfach dem Gefühl von Muskelkater in den Beinen, was ja das häufigste ist sozusagen. Diese Muskelzersetzung ist sehr, sehr selten, also ungefähr einer von 1 Million. Vor allem, wenn die Niere schwach ist, können es auch mal ein paar mehr sein. Aber es ist immer unter, also deutlich, deutlich unter 1%. Die meisten Muskelbeschwerden, die auftreten, gehen nicht mit einer CK-Erhöhung einher. Und was man in, jetzt ist ja der Begriff Meta-Analyse schon eingeführt worden, von randomisierten Studien gesehen hat, ist, dass es am Anfang einen kleinen Anstieg gibt. Der ist normaler, also der liegt so bei 7-9%, also gering, an Muskelschmerzen unter den Teilnehmern. Und diese Muskelschmerzen oder die Häufigkeit davon steigt im Verlauf nicht an. Also es ist nicht so, dass diese Schäden, dass da bleibende Schäden entstehen, die auch akkumulieren, sondern das ist meistens relativ schnell, dass es auftritt, wenn man es einnimmt, und nach dem Absetzen ist es auch reversibel. Unterscheiden muss man ganz stark, ob man sich jetzt verblindete Studien anguckt oder Studien, die einfach auf, ja, ich sag mal, die einfach in der echten Welt erhoben wurden, also sogenannte Register.
Das
weil
müssen wir vielleicht nochmal erklären. Ne? Also verblindet, das ist ja sozusagen per Zufallsprinzip zugeteilt und weder Patient noch Arzt wissen, wer das Medikament bekommt und wer ein Placebo bekommt. Ne? Also
genau.
Das Scheinmedikament, wer hat das echte und wer hat das Scheinmedikament. Und das sind immer die sichersten Studien, weil es kann keinerlei Einflussnahme da natürlich geben, weil weder Arzt noch Patient das wissen. Und was du gesagt hast von diesen Registern, das, da weiß man, wissen sowohl Arzt als auch Patient, wer jetzt Medikament hat und ne, das ist so ein bisschen als Erläuterung vielleicht. Aber entschuldige für die Unterbrechung.
Nein, das ist richtig. Und was da so ganz interessant ist, ist, dass die Häufigkeit von Muskelschmerzen in diesen beiden Studienarten so unterschiedlich ist. Also so im Alltag, sag ich mal, sind das 20-30% der Leute, die Statine einnehmen, die von Muskelschmerzen berichten. Wenn man aber die Leute verblindet hat, sind das eben diese 7-9%, von denen ich davor gesprochen habe. Und da hat man auch so ganz ganz schöne Studien sich überlegt, finde ich. Ich würde da gerne eine kurz beispielhaft nennen.
Ja, ne?
Den Samson Trial. Da hat man Patienten genommen, die gesagt haben, Statine vertragen sie nicht, da hatten, kriegen sie Muskelschmerzen von. Und die hatten eine App bekommen und haben dann jeweils 4 Monate ein Placebo, also ein Scheinmedikament bekommen, 4 Monate ein Statin verblindet und 4 Monate nichts. Und haben jeden Tag in ihrer App angegeben, ob sie Muskelschmerzen hatten oder nicht. Und am Ende war das tatsächlich so, dass es quasi kaum Zuordnung gab von den Muskelschmerzen zu dem Intervall, den 4 Monaten, als sie wirklich das Statin eingenommen haben. Also 90% der Muskelschmerzen, die angegeben wurden, waren nicht in der Zeit, als ein Statin eingenommen wurde.
Okay.
Genau. Und das hat auch dazu geführt, dass 2/3 der Leute danach gesagt haben, na gut, vielleicht würden sie doch nochmal das Statin probieren. Und das ist ja so spannend, wie unser Körper und unsere Psyche funktioniert, dass wenn man eine schlechte Einstellung vielleicht zu dem Medikament hat, viel Sorgen hat, vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man dann auch eher Beschwerden bekommt oder vielleicht auch zu stark darauf achtet. Also dieser sogenannte Nocebo-Effekt. Und Muskelbeschwerden sind halt insgesamt häufig. Also jeder hat mal einen Krampf, jeder hat mal sich überanstrengt oder dem zieht es mal hier oder mal da. Vor allem je älter man wird und wie wir schon gesagt hatten, ein Test, ob die Muskelschmerzen jetzt vom Statin kommen oder nicht, gibt es halt leider nicht.
Ja, da hast du extrem, extrem wichtige Sachen gesagt, Paulina. Und mit den Muskelbeschwerden und gerade, wie du sagst, wenn man älter wird, ne, also ich vergleiche uns ja Menschen ja auch gerne mal mit dem Auto. Wenn das Auto schon 400.000 Kilometer gelaufen hat, dann knackt es hier und dann knackt es da. Das ist normal. Und wir Menschen, unsere Gelenke, die sind auch nicht auf so viele Jahre ausgelegt. Und deswegen gibt es ganz häufig halt auch einfach Abnutzungserscheinungen, die Beschwerden machen. Also das ist so eins der allerhäufigsten Gründe. Ne? Und dann gibt es, also ich glaube, wir haben in unseren Fettstoffwechselambulanzen beide viele, viele andere Gründe für die Beschwerden schon erlebt. Also wie gesagt, Abnutzung ist was sehr, sehr Häufiges oder dann rheumatologische Probleme habe ich hier und da auch schon diagnostiziert, wo man erst dachte, das Statin sei schuld, aber in Wirklichkeit war es dann ein Rheuma. Dann, was ich auch schon hatte, Paulina, da erinnere ich mich genau, eine ganz nette ältere Dame, die plötzlich den Arm nicht mehr hoch bekam und die hatte Angst, dass sie so einen Muskelzerfall wie im Beipackzettel haben könnte.
Ja.
Da kriegt man ja Angst. Ja?
Na klar.
Und dann kam aber raus, die war gestürzt und die hatte sich den Arm gebrochen. Ja? Und sie hatte den Sturz aber nicht ernst genommen, weil sie war sehr tapfer. Ja? Aber auf genaue Nachfrage habe ich und Untersuchung habe ich das dann rausbekommen. Also das heißt, man muss wirklich extrem genau hinschauen, oder? Hast du auch so Sachen erlebt?
Ja, also zum Beispiel auch Durchblutungsstörungen in den Beinen, die können ja auch mal, wenn man länger geht, wie so muskelkaterartige Beschwerden machen. Und dass man dann eigentlich den Leuten mit einer Katheteruntersuchung super gut helfen konnte und dann erst recht natürlich das Statin gegeben hat.
Ja, da hast du recht, weil wenn die Beinarterien, das hatte ich auch schon, wenn die Beinarterien zu sind, das muss man verstehen, das macht genauso Schmerzen, wie wenn eine Herzkranzarterie zu ist. Ne? So macht das auch am Bein Schmerzen.
Genau.
Und das hast du recht. Also, und genauso, vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch mal kurz diskutieren. Wir messen ja durchaus hier und da mal den Muskelwert im Blut, diese Kreatinkinase.
Ja.
Und auch da gibt es ja viel Aufregung, wenn das knapp drüber ist, über dem Normbereich. Aber da gibt es ja so viele Ursachen für, Paulina. Ne?
Ja, allein wenn sie hergeradelt sind vor der Blutentnahme, dann ist der Wert schon erhöht.
Genau, weil letztlich zeigt das ja eine muskuläre Aktivität an. Und der kann extrem hoch sein, wenn man im Fitnessstudio war, wenn man die Muskeln da besonders beansprucht hat. Oder bei meinen älteren Patienten, der reicht auch, wenn sie einen Garten umgegraben haben oder wenn sie den Kindern beim Umzug geholfen haben und geschleppt haben. Ne? Das sind ja, da werden die Muskeln beansprucht und dann geht der Wert hoch. Also es sind so ganz, und da gibt es 1000 andere Gründe, die wir Mediziner alle kennen und die wir immer bedenken. Also ganz, ganz viele andere Sachen noch. Aber um dieses reine, einfache Muskelding auszuschließen, machen wir es dann immer so, dass wir sagen, 10 Tage mal Ruhe, mal nichts heben, nichts schleppen, nicht Sport machen, nicht ins Fitnessstudio gehen, so gut das sonst ist. Aber in dem Fall einfach, um auszutesten, dass der Wert nicht daherkommt. Und dann hat man ganz oft eine Normalisierung dieses Wertes, weil das braucht ungefähr 10 Tage, Also ich meine, jeder kennt einen Muskelkater nach dem Sport, wenn er es übertrieben hat. Und da geht dieser Wert halt auch hoch. Und nach ungefähr 10 Tagen geht er halt wieder runter. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, oder?
Ja, genau, dass man den nicht überbewerten darf sozusagen.
Ja, ja.
Und man muss trotzdem also auch sagen, dass es Leute gibt, die kriegen die Beschwerden von den Statinen. Also es ist jetzt auch nicht alles nur Psyche, ne, dass man das nochmal sagt und dass man auch die Beschwerden ernst nimmt, weil für viele ist das ja
ganz
wirklich
wichtig.
Eine ganz große Einschränkung der Lebensqualität und die leiden
absolut.
Da auch wirklich drunter. Also mein Ansatz, und es ist sicher auch deiner oder eurer in Dresden, ist immer, dass man den Leuten wirklich was an die Hand gibt und nicht einfach nur sagt, ja, das ist alles eingebildet so. Das
um
stell
Gottes
dich mal nicht
Willen.
So an, ne?
Ja, oder hast du absolut recht.
Mhm.
Und selbst, also es gibt echte, es ist Gott sei Dank relativ selten.
Ja.
Diese Hechten, Gott sei Dank.
Mhm.
Aber selbst wenn jetzt die Ursache der von dir erklärte Nocebo-Effekt ist, haben die Patienten ja trotzdem Beschwerden und die nehmen wir natürlich trotzdem ernst, diese Beschwerden, und gucken aber einfach, was ist die Ursache und wie kann ich dann weiterhelfen. Und vielleicht sollten wir mit dieser Rhabdomyolyse, was du erzählt hast, dieses ganz Schlimme, dieser Muskelzerfall, noch sagen, das ist ja eigentlich eine absolute Rarität, Gott sei Dank.
Ja.
Ne? Also da haben wir ja verschiedene Zahlen, Paulina, diskutiert, ne? Die häufigste, die wir kannten, war 1 zu 1 Million. In manchen Studien ist es dann doch ein bisschen häufiger als das, aber eingegeben, aber es ist eine Rarität. Und vor allem dann, wenn man halt eine Kontraindikation zum Beispiel übersehen hat. Ne? Also, oder plötzlich nicht übersehen hat unbedingt, aber plötzlich ist die Niere schlechter geworden, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und trotzdem ist die Dosis dann hoch, sowas. Und generell, je älter, je kränker, je schlechter die Niere, je schlechter überhaupt die Organfunktionen und je mehr andere Medikamente, die möglicherweise wechselwirken könnten,
Ja.
desto höher dann die Wahrscheinlichkeit so einer Nebenwirkung. Und je jünger, je gesünder, je besser die Niere, je weniger Medikamente, da merken die allermeisten Patienten gar nichts von diesem Statin. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, oder?
Absolut.
Also wenn du zum Beispiel ein Statin schlucken würdest, ich würde nicht erwarten, dass du das Geringste merkst, oder?
Nö, nö.
Ja.
Würde ich auch machen, tatsächlich, wenn ich jetzt ein hohes Cholesterin hätte. Das habe ich natürlich schon gemessen. Und was machen wir jetzt, wenn Schmerzen auftreten?
Ja, das ist jetzt noch so ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass wir das in Leipzig und Dresden und überhaupt deutschlandweit in den Fettstoffwechselambulanzen gleich handhaben. Also was wir gerne machen, wir haben ja gerade ausführlich erläutert, wir wollen immer schauen, ist das Statin wirklich schuld, ja oder nein? Und das Einfachste, was man dafür machen kann, ist eine Pause, zum Beispiel für 2 Wochen. Normalerweise geht das nach 2 bis 4 Wochen dann weg, wenn der Schmerz von dem Statin kommt. Und dann versucht man vorsichtig, sich wieder anzusetzen und sieht, ob in der Pause die Beschwerden weg sind und wenn es wieder angesetzt wird, für eine kleinere Dosis vielleicht sogar, ob es dann wiederkommt. Also das ist sozusagen die Probe aufs Exempel, wo man das sehr, sehr gut probieren kann. Und das Typische ist, dass es wirklich rasch nach Absetzen besser wird. Wie gesagt, diese 2 bis 4 Wochen. Und wenn man es dann wieder ansetzt, rasch auch wiederkommt. Also auch innerhalb von 2 bis 4 Wochen. Typisch für den Muskelschmerz, wenn er vom Statin kommt, sollten wir auch noch dazu sagen, ist, dass das symmetrisch ist.
Mhm.
Also das, was ich von der älteren Dame erzählt habe mit diesem einen Arm, das ist atypisch. Deswegen habe ich da auch so genau geguckt und dann war es der Bruch. Also typisch ist es, dass beide Seiten sind, beide Oberarme, beide Oberschenkel und so ein Schmerz, der ist wie ein Muskelkater, ohne dass man Sport gemacht hat. Also das ist dann sowas Typisches.
Und auch die großen Muskelgruppen, ne? Also
die
ist
großen
jetzt nicht
Muskelgruppen.
Irgendwie
Also nicht die kleinen Fingergelenkchen oder sowas, ne, sondern die großen Gruppen. Hast du recht. Und parallel guckt man eben nach diesen besagten anderen Ursachen. Wir haben ja nur ein paar Beispiele genannt, aber es gibt viele, viele andere noch, was man sich mit überlegt als Arzt. Dann schaut man immer genau, könnte doch irgendeine Wechselwirkung vorliegen. Ne? Also je mehr Medikamente man nimmt, desto eher kann es eine Wechselwirkung geben. Also das bedenken wir dann. Und bei manchen Statinen, Paulina, fragen wir auch nach Grapefruitsaft. Ne? Warum denn das eigentlich?
Das hängt damit zusammen, wie die Medikamente abgebaut werden. Da gibt es das CYP3A4-Molekül in der Leber, was viele Medikamente und unter anderem auch Grapefruitsaft oder zum Beispiel Johanniskrautkapseln abbaut. Das Statin wird eben auch darüber abgebaut und dann kann es zu Wechselwirkungen kommen, je nachdem.
Da kann das Statin angehäuft werden quasi,
genau.
Ne? Weil der Grapefruitsaft das klaut, diesen Abbaumechanismus. Ne?
Mhm.
Genau, also auch das, so ist, nicht wundern, wenn der Arzt ihn nach sowas fragt, das ist dann, da bedenkt er tatsächlich, ob sowas mit die Ursache sein könnte. Und dann prüfen wir bei Nebenwirkungen möglichen auch immer die Nierenfunktion und schauen, ob da auch die Dosisbeschränkungen eingehalten worden sind und gucken auch immer, was Paulina vorhin erklärte, Frau Dr. Stürzebecher, was der Nocebo-Effekt ist, hat sie ja erklärt. Also wir gucken auch, sind vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht worden im Umfeld. Also hat vielleicht jemand aus der Familie das schon nicht vertragen oder jemand Bekanntes oder ist irgendwas Schlechtes gelesen worden. Also das gucken wir uns gleichzeitig an, sodass wir sozusagen alle Ursachen parallel uns überlegen. Und ja, wie wir schon gesagt haben, das, ja, wir versuchen das immer einzuordnen und aktiv nach den Ursachen zu suchen. Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass in der Pause die Beschwerden weggehen und in dem Wiederbeginn wiederkommen, dann würden wir dieses Statin zur Seite legen. Wobei man sagen muss, da gab es ja auch Studien, Paulina, ne? Dass man in diesem Wiederversuch ganz, ganz viele Patienten, Gott sei Dank, das Statin dann doch vertragen haben, oder?
Genau, also selbst wenn zwei oder drei Patienten Statin, andersrum, wenn ein Patient zwei oder drei Statine nicht vertragen hat, dass dann doch das gar nicht so selten ist, dass also 92% der Patienten dann am Ende doch wieder das Statin einnehmen konnten. Und es ist auch eher so ein psychischer Effekt, dass man sagt, wir nehmen mal ein anderes. Und auch in meiner Erfahrung ist es so, dass es schon manchmal so ist, dass dann ein Statin nicht vertragen wird, aber ein anderes tatsächlich sehr gut. Die Statine
Absolut.
Werden auch unterschiedlich abgebaut. Da kommen wir vielleicht später nochmal.
Das kommen wir ja gleich an der Stelle mal mit,
ja.
Wo du gerade dabei bist. Ja, was man, glaube ich, auch verstehen muss, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn man eins nicht verträgt, heißt es nicht, dass man keins verträgt. Das ist also eine ganz wichtige Grundbotschaft. Wir haben ja 8 verschiedene, also viele in unserem Köcher. Und die sind ja alle ein bisschen verschieden. Ne? Also die haben verschiedene chemische Eigenschaften. Die einen sind wasserlöslich, die anderen sind fettlöslich. Dann werden sie verschieden abgebaut im Körper, sodass die einen auch mehr, die anderen weniger Wechselwirkungen haben. Die anderen einen sind ein bisschen stärker in der Wirkung, die anderen schwächer. Die Schwächeren sind dann meistens besser verträglich, machen aber weniger Senkung. Also das sind so ganz viele Dinge, die der Arzt bedenkt, wenn er dann überlegt, welches zweite oder dritte als Versuch er ihn möglicherweise anbietet. Dass man, und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, Paulina, das macht ihr in Leipzig auch, dass man eine ganz niedrige Dosis dann mal versucht in so einem Fall. Also es gibt ja zum Beispiel Rosuvastatin, wo man nur 5 Milligramm, also ich nenne es gerne die Babydosis,
ja.
Versuchen kann. Das haben ja die alten Griechen schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Ne? Und manchmal geht so eine kleine Dosis dann einfach besser und kann tatsächlich auch schon viel bringen. Und wenn aber die kleine Dosis nicht reicht und nicht gesteigert werden kann, wegen Verträglichkeit, kann man kombinieren. Da kommen wir ja auch nochmal zu. Mit anderen harmlosen Tabletten. Also das sind dann alles Möglichkeiten, wie man sich daran tasten kann. Und ja, und insgesamt müssen der arme Patient wie auch der Behandler halt ganz viel Geduld, Zeit aufbringen, um das auszuprobieren. Und man braucht ein bisschen Mut auch als Patient. Ne? Also ich kann nämlich auch verstehen, wenn man jetzt eins wirklich nicht vertragen hat, dass man dann erstmal Angst hat, aber dann nur Mut. Ne? Also man findet halt oft dann doch tatsächlich eins. Und ja, manchmal sagen die Patienten, Paulina, bei dir wahrscheinlich auch, ich bin ja kein Versuchskaninchen, aber das Problem ist, der Mensch ist keine Maschine und wir können nicht voraussagen, wer welches Statin am besten verträgt. Wir können unsere Erfahrungen spielen lassen, aber wir können es nicht voraussagen und jeder Mensch ist anders und so passt zu jedem dann zum Teil einfach ein anderes Präparat, sodass man sich zusammen daran tastet und dann einfach schaut, was vertrage ich am besten, wo fühle ich mich am wohlsten und wo erreiche ich am ehesten meine Werte, um den maximalen Schutz vor Herzinfarkt einen Schlaganfall zu haben, oder? Macht ihr das auch so?
So machen wir es ganz genauso. Und also wie du nochmal so zusammengefasst sozusagen, die allermeisten vertragen am Ende ein Statin. Und ich möchte an der Stelle auch gern nochmal sagen, dass das nicht die Regel ist, dass Statine nicht vertragen werden, ne? Weil jetzt wird so viel über Nebenwirkungen und Nichtverträglichkeit von Statinen gesprochen haben und jetzt hört das vielleicht jemand an und hat jetzt zum ersten Mal ein Statin verschrieben bekommen und denkt dann, oh Gott, so viel muss man da beachten, wenn man es nicht verträgt. Das soll eher Mut machen, dass die allermeisten das Statin sehr gut vertragen. Und wenn es aber nicht vertragen wird, dann haben wir Optionen und finden für jeden dann eine gute Medikation.
Da hast du recht. Und entweder ein anderes Statin oder wenn die Statine wirklich mal gar nicht gehen sollten, dann haben wir ja noch weitere Medikamente. Ne? Dann haben wir das sogenannte Ezetimib, die sogenannte Bempedoinsäure oder im Schlimmstfall, da haben wir einen extra Podcast drüber, über die PCSK9-Medikamente. Das sind die ganz modernen quasi, die man spritzen kann, die aber nur bei ganz bestimmten Konstellationen eingesetzt werden. Aber das heißt nur, wir haben andere Möglichkeiten für die Einzelfälle. Das sind wirklich Einzelfälle, wo es dann gar nicht mit dem Statin geht. Oder wir müssen auch oft kombinieren, wenn jetzt die Ausgangswerte sehr hoch sind, reicht das Statin ja oft alleine nicht aus, sodass man da dann auch mit einem dieser anderen Medikamente durchaus und problemlos kombinieren kann. Aber eine Frage wollen wir vielleicht noch kurz adressieren, Paulina, weil das taucht ja auch immer wieder auf. Was ist denn mit diesem Coenzym Q10, was da oft auch in den Apotheken zum Teil angeboten wird oder auch Vitamin D? Hilft das einem, wenn man Statine tatsächlich schlecht verträgt oder so ein bisschen Muskelbeschwerden hat?
Tja, nein. Also zumindest ist die Studienlage hier so, dass es keinen klaren Nutzen gibt. Ich würde noch mal ganz kurz erklären, was dieses Coenzym Q10 eigentlich ist. Ich hatte eingangs gesagt, dass in der Cholesterinsynthese es einen entscheidenden Schritt gibt, wo die HMG-CoA-Reduktase quasi eine Übersetzung macht und dort greifen die Statine ein und hemmen dieses Enzym. Das heißt, es wird weniger danach hergestellt von dieser Kaskade und da fällt auch das Coenzym Q10 drunter, was in der Mitochondrienfunktion eine Rolle spielt. Deswegen ist immer postuliert worden, für die Muskeln zum Beispiel braucht man, die brauchen Energie, deswegen müssen die Mitochondrien gut arbeiten können. Und
Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle, kann man sagen, ne? Die Energie liefern.
Richtig. Und wenn die nicht genug Material haben, um als Kraftwerk zu funktionieren, dann wäre das ja total logisch sozusagen, dass man vielleicht dann Beschwerden in der Muskulatur kriegt. Da gab es aber bisher keine Studie, die das wirklich zeigen konnte. Es gibt einzelne Personen, die sagen, sie nehmen das und sie kommen damit super klar. Das kann man machen, das übernimmt keine Krankenkasse. Ich würde das nicht empfehlen zu nehmen. Und auch für Vitamin D gab es leider, weil das wäre ja auch so einfach, wenn man es so lösen könnte, keine Belege, dass ein normaler Vitamin-D-Spiegel dazu führt, dass das Statin besser vertragen wird oder weniger abgesetzt wird.
Das heißt, wir haben jetzt keine Studie, die den Nutzen belegt. Genau. Und für die Einzelperson, die sich damit wohler fühlt und das kaufen möchte, kann sie das aber. Es ist jetzt nicht wissenschaftlich eindeutig, so können wir es vielleicht zusammenfassen, oder?
Genau. Und eine Studie vielleicht noch, die fand ich ganz nett. Es gibt in den Niederlanden einen Viertagesmarsch. Mir ist leider die Stadt entfallen, wo das stattfindet. Und die haben mal hatten drei Gruppen an Patienten. Die einen haben Statine genommen und hatten Beschwerden, die anderen haben Statine genommen und hatten keine Beschwerden und die anderen haben keine Statine genommen. Und dann haben sie nach diesen 4 Tagen, und die laufen an jedem Tag 40 bis 50 Kilometer, also das ist eine ordentliche Belastung für die Muskulatur, geschaut, ob diese Patienten, die Beschwerden hatten unter Statinen oder auch nicht oder eben auch keinen Statin eingenommen haben, mehr Muskelzerfallsparameter hatten und ob das Coenzym Q10 vielleicht erniedrigt war oder dass es da einen Anhalt gab, dass da was fehlt für die Muskelfunktion. Und das ist alles nicht gezeigt worden. Also natürlich hat die Belastung dazu geführt, dass die CK zum Beispiel ansteigt, erwartungsgemäß, wie wir vorhin schon gesagt haben, weil es ja ein Parameter für Muskelaktivität ist. Aber die mit Statineinnahme und auch die mit Statineinnahme und Beschwerden hatten keinen höheren Anstieg. Also man darf auch Sport machen mit Statinen, ganz wichtig, ne? Muss ich da nicht zurückhalten.
Ganz toller Punkt, ja, ganz toller Punkt.
Und auch eben für dieses Coenzym Q10 gab es da keinen Anhalt, dass das fehlt oder da irgendwie eine Einschränkung macht, was wiederum ja unterstützt, dass die Ergänzung sozusagen per Tablette aus der Apotheke
nicht notwendig
bringt.
Ist. Ja. Genau. Oh, da hast du das tolle Studie noch angebracht, Paulina, sehr toll. Kann man gut verstehen. Und da kann man vielleicht, bevor wir zur Zusammenfassung kommen, Noch kurz, du hast ja noch eine schöne Studie mit dem Sports-Trial mit den verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln hier, ne? Weil das wird, ist ja auch ganz, ganz viel gefragt. Also unsere Patienten wollen ja lieber was Natürliches, wie sie es formulieren, nehmen und versuchen ja wirklich alles von Knoblauch über Zimt, über roten Reis, Artichoke ist auch beliebt bei mir zu probieren.
Ja.
Alles Mögliche probieren, ja. Und das wurde sie sich ja auch mal angeschaut, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, oder? Was kam denn daraus?
Genau, der Sports Trial, da hat man Rosuvastatin 5 Milligramm gegen die ganzen, also das war Omega-3-Fettsäure, Fischöl, Zimt, Knoblauch, pflanzliche Sterole und roter Reis und Placebo getestet nach einem Monat. Und tatsächlich hat nur das Rosuvastatin relevant das LDL-Cholesterin gesenkt. Die anderen haben es sogar teilweise ein bisschen erhöht. Der größte Effekt war noch beim roten Reis, was auch eigentlich erwartungsgemäß ist, weil der rote Reis ist deswegen rot, weil da ein Schimmelpilz auf dem Reis ist. Und dieser Schimmelpilz schützt sich quasi vor Eindringlingen, indem er Cholesterin zersetzt. Und so sind Statine überhaupt erst entstanden, weil man das eben bei diesem roten Reis festgestellt hat und die chemische Struktur von diesem Schimmelpilz im Labor hergestellt hat. Also wenn man sagt, man will lieber was Natürliches, Statine basieren quasi auf was Natürlichem, nämlich diesem Schimmelpilz aus dem roten Reis. Nur dass man, wenn man es im Labor herstellt, die Dosierung genau hat und man weiß genau, was da drin ist. Währenddessen roter Reis ja ein Naturprodukt ist, da können auch Pestizide oder etc. drin sein. Und Naturmittel sind nicht verpflichtet, dass da wirklich das drinnen ist, was draufsteht. Also es muss nur 50% von dem drin sein, was der Vertreiber quasi auf die Packung schreibt. Und in Japan war das, glaube ich, oder China, gab es jetzt einige Fälle mit Krankenhauseinweisungen durch roten Reis tatsächlich.
Also Wahnsinn, ja.
Nur weil es natürlich ist, ist es nicht automatisch gut.
Nee, und wie du richtig gesagt hast, ist es nicht geprüft. Ja, und deswegen nicht unbedingt sicher. Und vielleicht in dem Sports Trial waren ja ungefähr 6,6% LDL-Senkung. Also jetzt
nicht
wenig.
So viel,
während diese Babydosis von dem Rosuvastatin 5 Milligramm hat ja 40% Senkung in diesem Trial da schon gebracht. Ne? Und ja, spannend, wie du die Geschichte erzählt hast. Und letztlich produziert dieser Schimmelpilz ja in Lovastatin-ähnliche Substanz, also unser ältestes Statin, was wir haben. Aber mal mehr, mal weniger und völlig unkontrolliert. Und deswegen, so schön es klingt, leider in den allermeisten Fällen nicht effektiv. Und wie du gesagt hast, im schlimmsten Fall sogar gefährlich.
Und teuer.
Und teuer, ja, und teuer. Liebe Paulina, wir wollen zusammenfassen, oder?
Ja, finde ich gut. Fang mal an.
Gut, also wir haben gelernt, ja, wir brauchen Cholesterin im Körper, aber jede Zelle kann sein eigenes Cholesterin bilden und die Cholesterinsenkung im Blut, die schadet nicht, sondern die rettet Leben und verhindert Herzinfarkt und Schlaganfall und auch Beinarterienverschlüsse. Also da kann das Statin gut helfen.
Und je höher mein Risiko ist, umso mehr profitiere ich von der Therapie und vor allem auch je länger ich die Therapie einnehme. Also es genau, nochmal vielleicht so als kleiner Ausflug, eben keine Therapie, die man für ein paar Monate einnimmt, sondern das ist eine Therapie, die einen dann begleitet, weil man damit langfristig das Risiko senkt.
Richtig, also eine Vorsorge. Dein Chef vergleicht das doch immer so schön mit dem Zähneputzen, ne?
Ja, genau.
Man putzt die Zähne, damit kein Loch entsteht.
Richtig.
Und man nimmt die Statine, damit kein Herzinfarkt entsteht, ne? Deswegen
genau.
Kann man sich die Tablette ja auch so schön zur Zahnbürste legen und das gleichzeitig als Vorsorge nehmen, nicht wahr?
Genau, und dann kann man schon an dem Tag gleich sagen, heute habe ich schon irgendwie zwei gute Sachen für mich gemacht. Ich habe schon auf meine Zahngesundheit und auf meine Gefäßgesundheit geachtet. Es kann nur ein guter Tag werden. Bin ich immer ganz positiv, wenn man das so gut belegt und dann nicht, oh Gott, jetzt muss ich eine Tablette nehmen.
Richtig. Also es gibt ja leider Gottes auch diese schweren genetischen Formen, wo Kinder das schon nehmen müssen. Das ist ja ein Glück nur bei den schweren genetischen. Aber unsere Kinderärztin sagt dann immer, dass die Statine der kleine Freund sind. Also nicht der Feind, sondern der kleine Freund, der einem hilft quasi. Das finde ich ist auch schön formuliert. Aber das gesagt, ja, es gibt auch Nebenwirkungen, aber ein Glück sind die seltener, als man glaubt. Und vor allem in den verblindeten Studien, wie wir gelernt haben, seltener. Als wenn man jetzt weiß, was man einnimmt, was ein ganz natürlicher Effekt ist.
Genau, und wir haben eine hervorragende Studienlage. Also unsere ganzen Empfehlungen basieren wirklich auf validen Daten, die von sehr, sehr vielen Patienten über lange Zeit erhoben wurden. Und wir sind da nicht irgendwie Pharma gesponsert und wollen einfach um jeden Preis wie hier Tabletten verschreiben, sondern
überhaupt
wir sind
nicht. Und die Statine sind so alt, die kosten Pfennige.
Genau.
Da hat auch keine Pharmafirma der Welt was von, die kosten nichts mehr. Gott sei Dank sind eben deswegen sehr, sehr gut zugänglich. Und Ärzte setzen nicht gern Medikamente an. Ärzte setzen die dann an, wenn sie glauben, dass der Patient wirklich davon Nutzen hat. Ansonsten nicht, sonst hätten wir einen falschen Beruf. Also wir setzen das nur an, wenn wir denken, der Nutzen überwiegt möglichen Risiken. Nein, sie machen keine Demenz, wollen wir vielleicht noch hervorheben, weil das so oft befürchtet wird. Nee, im Gegenteil, sie können sogar helfen, indem die Verkalkung reduziert wird.
Und letztlich, selbst für den seltenen Fall, dass ein Statin nicht vertragen wird, gibt es Möglichkeiten, indem man Medikamente absetzen, umstellen etc. Anpassen kann. Also sprechen Sie da ganz offen mit Ihren Ärzten. Wir finden da Lösungen. Wir sind ein Team, also Sie sind damit nicht alleine.
Wir nehmen Sie immer ernst und Ihre Ärzte wollen Ihnen helfen. Sie wollen Ihnen nicht schaden, sie wollen Ihnen helfen. Und für die allermeisten gibt es Gott sei Dank heutzutage gute Lösungen.
Richtig.
Und damit möchten wir, glaube ich, aus Dresden und aus
Leipzig
Ihnen alles Gute wünschen und möglichst kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall und ein langes und gesundes Leben, Paulina, oder?
Ja, genau. Ganz liebe Grüße und vielen Dank nochmal für die Einladung und die Möglichkeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.